Mit Regine Stünkel, guten Abend. Kennen Sie noch dieses Geräusch? So hört es sich an, wenn alte Zweitakt-Mopeds und Motorräder über die Straßen knattern. Mopeds und Motorräder aus den 60er, 70er und 80er Jahren, das ist unser Thema heute im Ratgeber. Viele Jahre gehörten die kultigen Zweiräder noch zum Straßenverkehr in Niedersachsen dazu. Heute sieht und hört man diese Fahrzeuge nur noch selten. Maschinen beispielsweise der Traditionsmarken Zündapp, Kreidler und Herkules sind verschrottet oder schlummern in Garagen und auf Dachböden. An ihre ersten Erfahrungen mit Zweirädern erinnern sich viele noch heute gern.
Also angefangen hat es eigentlich mit einem Mofa mit 15 Jahren. Man kann dran rumschrauben, die Technik auseinanderbauen, Zweitakter relativ einfach. Später gefolgt durch ein DKW-Motorrad, 125 Kubik, von meinem zukünftigen Schwiegervater gekauft, aufgebaut und dann umgestiegen auf eine 250er DKW, gefolgt von einer sogenannten Güllepumpe, der Honda CX500. Und heute fahre ich eine Kawasaki. Aber ich möchte gern auch noch mal eine andere Maschine haben. Und jetzt sind die Familienverhältnisse so, Kinder sind groß, dass man wieder mehr Zeit hat und mehr leisten kann einfach.
Die italienische Avanti war für mich in den 60er Jahren der große Knaller. Einmal von der Form her, einmal weil wir jung waren, weil es Ähnliches in Deutschland bestimmt nicht so gegeben hat. Deshalb habe ich immer, auch heute noch, einen guten Blick auf die Zeit mit der Maschine.
Ja, ich bin begeisterter Schwalbefahrer, habe seit 10 Jahren eine Schwalbe bei mir im Schuppen stehen und ein bisschen schön gemacht, ein bisschen restauriert und ja, fahre damit öfter mal spazieren und das macht richtig Spaß. Die Schwalbe war früher in der DDR das Hauptfortbewegungsmittel und das macht einfach Spaß, wenn so ein Zweitaktmotor knattert und das duftet auch so schön nach Zweitaktöl und das ist prima.
Ja, ich bin auch 18 Jahre lang gefahren, allerdings habe ich mir jetzt ein Cabrio gekauft, weil man wird ja auch nicht jünger und wenn ich diese Mopeds dann ab und zu mal fahre, auch ältere aus den 50er, 60er Jahren, dann erfreue ich mich da schon dran.
Immer mehr Oldtimer-Fans wollen diese Mopeds und Motorräder wieder fahren. Und deshalb werden inzwischen viele dieser Schätzchen nach und nach restauriert. Doch worauf sollte jeder achten, wenn er eine Maschine wieder auf Vordermann bringen will? Wo gibt es die besten Ersatzteile und wie teuer ist so eine Rarität? Im Studio begrüße ich nun unsere Oldtimer-Fans und Experten Jochen Kienast und Frank Röttger. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Hallo.
Herr Kienast, eben in der Umfrage haben wir ja gehört von einem Oldtimer-Fan auch, er hat eine Avanti gehabt. Sie haben ja so eine auch in Ihrer Sammlung, habe ich auf den Fotos entdeckt. Was ist denn das Besondere an einer Avanti?
Ja, das Besondere an der Avanti ist einfach die Form, diese fließenden Linien, die Optik. Unsere damaligen Fahrzeuge sind auf Zweckmäßigkeit gebaut worden und man sieht bei der Avanti den italienischen Einschlag, dieses Sportliche, das ist einfach eine Augenweide.
Also sie sieht besonders hübsch aus, deshalb hat man sie auch so gern und pflegt sie auch. Warum haben Sie überhaupt diese Liebe grundsätzlich zu historischen Mopeds und Motorrädern?
Ja, ich führe das auf meine Jugend zurück. Bin auf dem Land groß geworden und die Bauern in der Umgebung fuhren alle Zweiräder. Es waren Motorräder, es waren Mopeds. Meine Freunde hatten alle Zweiräder. Ich bin damit groß geworden, ich bin da mitgefahren. Ich durfte meine ersten Fahrversuche starten und irgendwie ist das zurückgeblieben. Irgendwie habe ich da einen Schaden genommen.
Aber einen schönen Schaden, das ist ja klasse, wenn man sich so zurückerinnert fühlt an die Jugendzeit, wo man so viel Freiheit auch noch hatte und die sicherlich auch auf dem einen oder anderen Moped genossen hat. Einer, der noch voller Leidenschaft ist für diese historischen Schätzchen, ist ja Frank Röttger, auch bei uns hier im Studio. Herr Röttger, woher kommt denn bei Ihnen die Leidenschaft?
Die Leidenschaft ist danach gekommen, weil es war damals die Mobilität, die man nicht hatte. Und es war die Freiheit, man hatte ein Zweirad, man konnte nach A, nach B fahren. Es ist nicht so wie heute ein Bus. Überall, man kommt überall so hin. Ein Auto kostete damals ein Vermögen und mit dem Moped hinten drauf, großen Koffer, da sind wir dann auf Reisen gegangen. Wir sind mit der 50er bis ins Weserbergland noch weitergefahren, immer durch, immer geradeaus.
Und was ist das für ein Gefühl? Sie sagen immer durch, immer geradeaus. Wenn Sie auch heute wieder auf so einem historischen Moped oder Motorrad sitzen, was ist das für ein Fahrgefühl?
Das Fahrgefühl ist wieder zurück in die Back to the Roots, sage ich mal, in die Vergangenheit einfach. Es ist wie eine Zeitmaschine. Man setzt sich da drauf, man guckt und dann irgendwann ist es wie so ein Kino im Helm. Dann sieht man die 70er Jahre, man sieht seine erste Freundin, Man sieht die alte Disco, die Gretna zum Beispiel, den Garbsen und man die verrückten Fahrten nachts auf der Autobahn mit der Nase auf dem Zündschloss, durchs Loch durch, Nase blutig geschlagen. Das war einfach eine geile Jugend. Nicht so wie heute im Internet nur. Wir haben was erlebt. Das können wir sagen.
Wenn man das hört, möchte man sich am liebsten auch jetzt sofort draufsetzen und losfahren und die Zeitmaschine bedienen. Bei uns hat sich jetzt ein Hörer aus Melle bei Osnabrück gemeldet. Er hat uns erzählt, dass er noch eine alte Zündapp im Schuppen stehen hat und fragt nun, wie wertvoll in etwa so eine Maschine ist, Herr Kienast.
Ja, das ist natürlich so schlecht zu sagen. Man müsste das Teil begutachten können. Man müsste es einschätzen können, weil es gab auch zu der damaligen Zeit Massenproduktion. Das heißt also, es gibt weniger wertvolle Sachen und es gibt die etwas teureren Geschichten. Also man müsste einen Blick drauf werfen. Ferner spielt eine Rolle, komplett? Ist das Teil fahrbereit? Dreht der Motor? Also spielen viele Faktoren eine Rolle, um das einschätzen zu können.
Nun gibt es ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wieder an so ein Schätzchen von damals zu kommen. Der Hörer sagte gerade, er hat noch eins im Schuppen schlummern. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass auf vielen Höfen, auch auf dem Land, das ein oder andere Schätzchen auch noch verborgen ist. Lohnt es sich denn da mal, einfach vorbeizufahren bei den Bauern und zu fragen, sagen Sie mal, haben Sie noch so ein schönes historisches Schätzchen bei sich?
Also es lohnt sich auf alle Fälle. Ich hatte das Glück, gerade in der letzten Woche wieder angesprochen zu werden. Da wurde mir also gesagt, du, bei uns auf dem Hof, da steht noch irgend so ein altes blaues Teil, kannst du nicht mal gucken, sonst geht's auf den Schrott. Naja, ich bin natürlich sofort hingefahren und habe es mir angeschaut und jetzt steht es bei mir im Keller und das war schon mal ganz gut so.
Also so schnell kann man wieder zu einem historischen Motorrad kommen und Sie hegen und pflegen das ja dann auch. Das ist ja ganz wichtig, dass dieser Wert auch erhalten bleibt. Ein Hörer aus Hildesheim fragt jetzt, worauf er denn vor allem achten sollte, wenn er eine Maschine kaufen will, Herr Röttger.
Erstmal ist die Originalität sehr wichtig und dass er erstmal komplett ist. Und dann sollte man sich in, sage ich mal, bei Stammtischen oder Clubs mal ein bisschen schlau fragen, welche Teile schwer zu besorgen sind. Es gibt zum Beispiel Tanks, sind immer rar. Wie kriegt man die wieder? Und die Ersatzteilfrage sollte man dann auch vorher mal klären. Aber allgemein sollte man, wenn man ein Moped kauft und man hat da selber keine Ahnung von, irgendwie einen Fachmann mitnehmen. Das ist auf jeden Fall wichtig. Sonst kann man da böse über den Tisch gezogen werden.
Ja, und davor hat auch eine Hörerin aus Quakenbrück Angst. Sie hat sich bei uns gemeldet und erzählt, sie möchte ihrem Mann zum Geburtstag ein historisches Moped schenken und möchte nun wissen, ob eine Maschine, die auf den ersten Blick vielleicht gut aussieht, durchaus auch ein marodes Innenleben haben kann. Kann das passieren, Herr Röttger?
Sehr oft. Die richtigen Sammler, sage ich mal, die restaurieren ihre Maschinen für sich. Und dann gibt es auch Leute, die restaurieren Fahrzeuge für den Verkauf. Und da wird das eine oder andere dann mal einfach übersehen. Da muss man wirklich drauf achten. Also am besten ist wirklich jemand, ein Sammler, der einfach sagt, ich möchte verkleinern oder so. Da kann man den guten Gewissens ein Moped kaufen.
Was möchten Sie denn gern von unseren Experten wissen, Herr Pesche?
Ja, ich habe ein Zündapp-Mofa, 25, Typ 434 im Jahr 1974 gekauft. Das Mofa steht nun schon seit circa 15 Jahren unbenutzt in der Garage und ich würde es gern wieder in Gang bringen. An wen könnte ich mich wenden?
Ja, wir haben ja hier heute bei uns im Ratgeber Oldtimer-Experten sitzen. Jochen Kienast ist da. Was raten Sie unserem Hörer? An wen kann er sich wenden?
Hallo Herr Peschel, ich grüße Sie. Ja, es ist eigentlich kein Problem bei diesem Fahrzeugtyp, weil es gibt Teile mengenmäßig dafür in allen Variationen, in allen Richtungen, in allen Qualitätsunterschieden. Jetzt ist die Frage, wollen Sie es selber wieder aufbauen oder wollen Sie es machen lassen?
Ja, Herr Kienast, ich muss es machen lassen, weil ich selbst nicht dieses Fachwissen habe. Ich bin kein sogenannter Schrauber, also ich muss es leider machen lassen.
Mhm. Ja, da gibt es wiederum Möglichkeiten. Haben Sie die Möglichkeit, im Internet nachzuschauen?
Ja, habe ich.
Ja, dann schauen Sie, googeln Sie einfach mal, geben Sie einfach mal Ihren Zündapp-Typ ein. Da werden Sie auf mehrere Foren stoßen oder Sie werden Händler finden und so weiter. Also es gibt viele Möglichkeiten, um das machen zu lassen.
Dann bedanke ich mich. Dann will ich mal im Wege des Internets nach einer Lösung suchen. Ja, danke schön.
Gerne.
Ja, Herr Pesche, wir bedanken uns für Ihren Anruf und wünschen Ihnen alles Gute auch mit der Reparatur. Ja, Herr Kinas, der Hörer hat eben erzählt, dass er selbst nicht so sehr so ein Schrauberverständnis hat und das noch nicht gemacht hatte, das gerne in Expertenhände geben möchte. Wie viel Fachwissen braucht man denn, um selbst auch daran zu gehen und zu sagen, ich versuch's auch mal selbst?
Ja, ich denke mal, man muss schon etwas Fachwissen haben, weil es geht ja schon mit kleinen Dingen los. Wenn ein Fahrzeug aus den 60er Jahren bis zum heutigen Tage steht oder im Einsatz gewesen ist, dann geht man eigentlich davon aus, dass schon mal die Speichen, die Räder am Ende sind. Und das ist ein Sicherheitsfaktor. Das heißt also, die Speichen sind kaputt, die sind brüchig, die sind lose. Man kann nicht mehr vernünftig damit fahren. Man muss die Bremsanlage überprüfen. Ganz wichtiger Aspekt, Motoren aus der damaligen Zeit. Da sind bestimmte Teile verbaut, wie die Simmerringe. Da sind die Dichtlippen, die werden hart. Der Motor läuft nicht mehr richtig, er zieht Nebenluft. Oder die Lager sind verschlissen. Also es gibt tausend Dinge, die man da aufzählen kann. Natürlich wird so ein Moped unter Umständen anspringen, aber man wird nicht lange Freude dran haben. Ich würde mal sagen, nach einer gewissen Kilometerleistung von vielleicht 1000 Kilometern ist das Ding platt, weil es fährt nicht mehr. Dann gibt es den Geist auf und dann muss man natürlich von vorne anfangen.
Also da ist auch Fachwissen, wirkliches Fachwissen gefragt. Im Internet gibt es ja auch viele Angebote. Da kann man auch schauen, was gibt es da für Oldtimer-Clubs, aber auch was gibt es für Motorräder oder Mopeds zu kaufen. Worauf sollte man denn achten, wenn man im Internet unterwegs ist und da beispielsweise nach einer Maschine Ausschau hält?
Erstmal ist wichtig, dass er original ist. Bei Zündapp ist sehr wichtig, dass die Papiere dabei sind, weil es gibt Nachfertigungen nicht mehr, also Ersatzbescheinigungen. Und wie so ein Motor wie innen aussieht, da steckt keiner drin. Da muss man wissen, wer das gemacht hat, wie die gelaufen ist. Da sollte man auf jeden Fall mal nachgucken.
Also der erste Blick kann auch durchaus trügen. Da muss man dann auch möglichst einen Experten bei sich haben, wenn man das denn nicht selbst ist.
Böse täuschen.
Ein Hörer aus Garbsen hat sich jetzt bei uns gemeldet. Er sagt, es brennt ihm regelrecht unter den Nägeln. Er möchte sich gerne eine historische Maschine kaufen und fragt, ob es sich denn auch lohnt, eine Anzeige in der regionalen Zeitung aufzugeben, dass er eine Maschine sucht.
Also eine Anzeige aufgeben in der Zeitung würde ich nicht unbedingt empfehlen. Also da gibt es andere Möglichkeiten. Zumal ich auch im Vorfeld wissen muss, welche Maschine will ich überhaupt haben? Was habe ich denn für Vorstellungen? Soll es ein Moped sein, ein Kleinkraftrad, ein ausgewachsenes Motorrad? Also das Umfeld ist ja groß. Und dann sollte ich einfach in die einschlägigen Medien einsteigen und mir meinetwegen aus dem Internet irgendwas angucken. Ich sollte zu einem Händler gehen. Ist aber immer wichtig, irgendeine kompetente Person mitnehmen, die etwas Ahnung hat und was dazu sagen kann, weil man fällt wirklich schnell auf den Bauch.
Uns hat jetzt eine Hörerin aus Lüneburg erreicht. Sie sagt, es gibt ja Oldtimer-Clubs. Werden denn dort auch Mopeds und Motorräder zum Kauf angeboten, möchte sie wissen, Herr Röttger?
Sehr oft. Es gibt viele Leute, die haben eben mal restauriert, die wollen dann eine andere Marke haben, denen ist das irgendwie zu viel. Ich habe auch schon einige wieder verkauft, indem ich mir andere dann gekauft habe. Da kann man denen eben auch sicher sein, dass die Dinger vernünftig sind. Wo ich eben vorwarne, so es gibt große Internet-Auktionshäuser, da werden die Dinger sehr teuer, überteuert gehandelt und sehr oft fällt man damit auf den Bauch.
Also da ist es besser, sich nach einem Oldtimer-Club auch zu erkundigen, da mal vorbeizugucken, wenn es geht. Und da hat man ja dann auch den persönlichen Ansprechpartner, Herr Kinas. Das ist ja durchaus von Vorteil, wenn man später vielleicht auch nochmal die ein oder andere Frage hat.
Natürlich, wir sind immer ansprechbar. Wir sind gerne bereit, Auskunft zu erteilen, weil es liegt uns ja auch ein bisschen am Herzen, diese ganze Szene. Ja.
Und deswegen kann man sich zum Beispiel auch über Sie schlau machen im Internet. Sie haben ja auch eine Internetseite, Herr Kinast. Welche ist das?
Ja, ich habe eine Internetseite unter www.hochradklingel.de. Hat man ein bisschen Einblick, kann sich informieren, man kann Nachrichten hinterlassen, man kann Fragen stellen. Ich bin jederzeit bereit.
Das ist ja wichtig, auch solche Foren, in denen man sich austauschen kann, auch persönlich darüber sprechen kann. Herr Röttger, Sie haben ja auch ein Angebot im Internet, wo sich so richtige Fans auch mal schlau lesen können oder vielleicht auch mal schauen können auf die schönen Bilder. Was haben Sie denn da für Schätze?
Ja, ich bin ganz verrückt. Ich habe sogar zwei. Ich habe eine meine private Homepage unter smokewill.de. Da sind Geschichten dazu, wie ich dazu gekommen bin, was ich alles erlebt habe. Und wir haben eine Webseite unter zünderforum.de im Internet, die sich aber auch mit anderen Oldtimern, vermehrt Zweitaktern, beschäftigt. Es geht eben alles um die gute alte Zeit, um die Treffen, um das Flair, um den Zeitgeist so lange wie möglich weiterleben zu lassen, sage ich mal.
Und das spürt man auch, wenn man sich im Internet Ihre Bilder anschaut, dann hat man auch so ein Gefühl dafür, wie war das denn damals, als diese Maschinen auch noch zuhauf über die niedersächsischen Straßen rollten. Jetzt hat sich ein Hörer bei uns gemeldet aus Osnabrück. Er fragt, was in etwa eine Maschine kostet, die ganz gut in Schuss ist. Das ist jetzt natürlich weit gefasst, es gibt viele Maschinen, aber können Sie so Pi mal Daumen sagen, Herr Kienast, was man dafür hinlegen muss?
Wenn wir mal bei einem Moped anfangen oder bei einem Mokick, das gut in Schuss ist, fahrbereit ist, muss man so zwischen 800 und 1000 Euro anlegen. Wenn ich mich für ein Motorrad entscheide, meinetwegen in einer 175er Klasse, die gut in Schuss ist, muss ich ungefähr 1200 bis 1500 Euro rechnen. Und es geht stetig aufwärts. Also es kommt auf die Kubikzahl drauf an. Es spielen mehrere Faktoren eine Rolle, natürlich.
Herr Röttger, was haben Sie denn für Erfahrungen in Sachen Preisgestaltung?
Also Preisgestaltung ist deswegen bei den Kleinkrafträdern der Merke Herkules, Zündapp und Kreidler sehr hoch, weil diese Teile damals, die wurden ja regelrecht tot gemacht. Viele wurden geschlachtet, die Teile in Mokics verbaut. Es gibt nicht mehr viele von. Und in den 90er Jahren hat man die alte Kleinkrafträderklasse ja ausgelöscht. Es gibt sie nicht mehr. Und dass diese Marken jetzt so eine Renaissance wieder erleben, das hat keiner gedacht. Und deswegen gibt es nicht mehr viele. Wenig Originalteile und diese Maschinen nehmen Preise an, also da kriegt man schon eine große für. Eine KS50 Waterkuhle TT im guten Zustand, ab 3000 Euro aufwärts im Originalzustand. Die davor, die 1970er mit Stummellenker, die gehen an die 5000 Euro. Das muss man sich mal vorstellen, das sind 10.000 D-Mark.
Das ist ein stattlicher Preis.
Ja.
Damals war das noch etwas günstiger. Da hat man für 600 Mark ja die Mopeds bekommen. Das war damals auch doch gutes Geld, aber es war durchaus auch für den einen oder anderen erschwinglich. Ja, ein Leben ohne Schraubenschlüssel in der Hand und ohne das Herumwerkeln an historischen Fahrzeugen, das kann sich auch Hans-Jürgen Kern aus Eistrup im Landkreis Nienburg nicht mehr vorstellen. 25 Jahre lang war er im Oldtimer-Club Nienburg aktiv, unter anderem als Vorsitzender. Und jetzt hat er sozusagen einen Gang zurückgeschaltet und kümmert sich vorrangig um seine eigene kleine Sammlung. Dazu gehören ein Glasgow-Mobil, ein historischer Opel, ein Heinkel-Roller und ein DKW-Motorrad, Baujahr 1955. Glänzend, schwarz lackiert und mit chromblitzenden Speichen steht das Schmuckstück vor seiner Garage. Als der Tüftler die Maschine vor vielen Jahren bekam, sah sie allerdings noch ganz anders aus, erinnert er sich.
Die habe ich von einem Clubfreund bekommen, aus Rosen. Er brachte mir die in einer Schiebkarre. Das heißt also, die war komplett, aber alles Schrott, alles verrostet. Und ich habe die dann lackieren lassen. Technisch war der Motor fest, habe ich freigemacht, dass er wieder lief, habe die Chromteile neu verchromen lassen, zusammengebaut. Das war vor, der Club ist jetzt 25 Jahre alt, das war vor 27 Jahren. So lange habe ich die schon.
Viele Stunden lang hat der Oldtimer-Fan an seiner 125er DKW gebastelt, bis sie mit ihrem 6,4 PS Motor wieder über die Straßen brausen konnte. Einfache Technik, die bis heute in den allermeisten Fällen noch einwandfrei funktioniert. Hans-Jürgen Kern beugt sich seitlich am Tank herunter und öffnet den Benzinhahn.
Da muss man den Kickstarter ein paar Mal durchtreten, damit der Motor dann das Benzin ansaugt. Und dann schaltet man die Zündung ein und an und für sich müsste er jetzt kommen. Sehen Sie? Das ist der Vorführeffekt.
Das 57 Jahre alte Motorrad bläst dicke blaue Zweitaktwolken aus dem Auspuff und knattert wie am ersten Tag munter vor sich hin. Die DKW ist für Ausfahrten bei schönem Wetter vorgesehen. Fährt Hans-Jürgen Kern gemeinsam mit seiner Frau, schwingen sich beide eher auf den doch bequemeren Heinkel-Roller, der ohne Kickstarter bereitwillig anspringt.
Der hat auch einen elektrischen Anlasser. Das heißt, man öffnet den Benzinhahn, dann flutet der Vergaser wieder. Dann drückt man den Schlüssel rein zum Starten und man muss ein bisschen Gas geben, damit er ansaugen kann und dann läuft er.
Eberhard Rädisch, ein Mitstreiter aus dem Nienburger Oldtimer-Club, steht lächelnd neben dem tuckernden Heinkel-Roller. Auch ihn faszinieren historische Fahrzeuge und ohne ab und an ihnen herumzuschrauben, könnte er sich sein Leben fast nicht mehr vorstellen.
Das ist so eine schöne Sache, muss ich sagen. Ich habe jetzt mir ein Motorrad zugelegt vor 10 Jahren, eine Honda, eine alte Goldwing. Ist natürlich ein anderes Fahren wie so ein kleines Teil. Bin jetzt dabei, mir eine 38er Wanderer aufzubauen. Die habe ich hier von einem Bauern gekriegt oder abgekauft. Und die ist jetzt allerdings noch zerlegt. Die soll auch fertig werden, dass sie wieder fährt. Mal sehen, wie das dann das Gefühl ist, auf so einem Teil da rumzufahren.
Obwohl er weiß, dass ganz viel Arbeit auf ihn zukommt und dass mehrere Wochenenden dafür geopfert werden müssen, kann es Eberhard Rädisch kaum abwarten, das Werkzeug in die Hand zu nehmen und ordentlich loszulegen.
Das ist eben das besondere Gefühl, was man hat, wenn das dann fertig ist und sieht wieder gut aus und läuft wieder alles. Das ist eine Befriedigung, die man hat.
Egal, um was für Maschinen es sich handelt, Hans-Jürgen Kern hat die Erfahrung gemacht, dass der Zeitaufwand immer irgendwie ähnlich ist.
Also ein Jahr, wenn man so, ich sag mal, abends von der Arbeit kommt, 2 Stunden, ob Sie ein Moped restaurieren oder ein Motorrad, das ist fast das Gleiche. Das ist ein Zweirad. Ne? Und wenn Sie so ein bisschen fleißig sind, dann würde ich sagen, da geht schon mal so ein Jahr drauf. Und wenn man nur eine Garage hat, in Anführungsstriche, und das sind 18 Grad minus, dann verbleibt das mal 6 Wochen lang. Und dann jucken die Hände wieder, dann muss man da ran. Dann muss das weitergehen. Nicht?
Hans-Jürgen Kern schwingt sich wieder auf den Sattel seiner 125er DKW, dreht zum Abschluss eine Runde durch seinen Garten im Landkreis Nienburg und ist rundherum einfach nur glücklich.
Das war schön.
Schön fanden wir auch hier im Studio. Das war ein Beitrag von Ralf Walter. Und wenn Sie mehr über den Oldtimer Club Nienburg erfahren wollen, dann schauen Sie doch mal auf die entsprechende Seite im Internet. Herr Kienast, in dem Beitrag hieß es eben, es dauere ungefähr im Schnitt so ein gutes Jahr, bis man eine historische Maschine wieder hergerichtet hat. Ist das auch Ihre Erfahrung?
Also in der Regel ist die Aussage korrekt, weil es kommt ja viel Arbeit auf einen zu. Man muss das Teil ja erstmal auseinandernehmen, zerlegen. Man muss Teile besorgen. Dann geht es los. Es wird gesäubert. Es muss Sand gestrahlt werden. Es wird gepulvert oder lackiert. Dann müssen bestimmte Teile verchromt werden. Also es ist schon ein ziemlicher Aufwand im Vorfeld, um eine Maschine zu komplettieren, bevor man sie dann letztendlich zusammenbaut. Aber wenn es dann soweit ist, dann geht es ja richtig zur Sache. Das macht ja dann wieder den richtig großen Spaß. Alles ist sauber und dann kann man loslegen. Aber in der Regel mit einem Jahr, das trifft schon ganz gut zu, ja.
Sie haben ja gerade aufgezählt, was es alles bedarf. Also man muss wirklich viel da auch zusammenbasteln, schrauben. Die nächste Frage, die uns hier im Studio erreicht hat, passt auch zu der Thematik. Ein Hörer aus der Lüneburger Heide hat uns nämlich angerufen und möchte wissen, wie viel Geschick und technisches Verständnis er tatsächlich braucht, um so ein Moped wieder herzurichten. Er hat das früher gemacht, hat er uns erzählt, aber da liegen schon etliche Jahre dazwischen und er weiß nicht, ob er da noch so ganz fingerfertig ist. Kann er sich da einfach einem Oldtimer-Club beispielsweise anschließen, Herr Röttger?
Ja, sicherlich, dafür sind wir ja da. Wir helfen dann. Ein bisschen elektrisches Grundverständnis sollte man haben. Die Schaltpläne sind sehr, sehr einfach. Und Motoren gibt es Leute, die da helfen. Man kann die auch selber machen, aber man braucht so viel Spezialwerkzeug dazu. Die sollte man da sich doch denn schlau machen, wer das machen kann. Aber sicherlich kann man das. Man braucht da nicht viel. Das sind einfache Sachen eigentlich. Das ist nicht so wie heute ein Auto, wo sie nur noch mit dem Computer klarkommen.
Da hat man noch was in den Händen und kann es vor allen Dingen auch noch sehen. In heutigen Autos hat man ja nur noch diese Blöcke und da kommt man ja als normaler Mensch gar nicht mehr richtig ran.
Sie haben eine kleine Werkzeugtasche, die können Sie an der Straße reparieren. Das können Sie heute mit keinem Fahrzeug. Ist so.
Am Mikrofon weiterhin Regine Stünkel. Historische Mopeds und Motorräder. Über dieses Thema reden wir heute im Ratgeber auf NDR 1 Niedersachsen. In den 50er und 60er Jahren waren Mopeds das Fortbewegungsmittel Nummer 1. Die ersten Modelle kamen 1953 auf den Markt. Seitdem knatterte es auf vielen niedersächsischen Straßen unentwegt. Im Wort Moped stecken die beiden Bezeichnungen Motorrad und Pedale. Diese Kombination von Motor und Pedale machte es vor allem bei vielen jungen Leuten beliebt. Auch wenn Mopeds damals nicht billig waren und um die 600 Mark kosteten, waren sie doch für viele erschwinglich. Noch heute sind viele historische Modelle begehrt. Oldtimer-Fans sammeln und restaurieren in Clubs alte Mopeds und Kleinkrafträder. Im Studio sind auch in der kommenden halben Stunde unsere Experten, die beiden Oldtimer-Fans Jochen Kienast und Frank Röttger. Ja, Herr Röttger, wenn ich nun zum Beispiel so ein historisches Moped geerbt habe, aber nicht genau weiß, wie ich es am besten restauriere, dann kann ich mich ja auch schlau lesen in sogenannten Foren im Internet. Was ist das genau?
Ja, Foren sind sogenannte Interessengemeinschaften. Das ist wie so ein Raum, wo man sich trifft, aber eben virtuell. Und zum guten Ton, sag ich mal, gehört sich dann auch, dass man sich eigentlich erstmal vorstellt, sag ich mal, das machen viele jetzt nicht mehr, aber das ist ein virtueller Raum, wo man sich schlau machen kann, wo man gucken kann, wo wohnt jemand in der Nähe, der kann mir vielleicht helfen, wo finde ich mal Ausfahrten, wo kann ich mich informieren, welches Teil gehört da irgendwie ran an mein Moped und wo ich mich eben auch einfach mal austauschen kann und einfach mal abends mal, weiß ich nicht, beim Bierchen mal Benzin reden kann. Das ist auch mal irgendwie Feierabend. Es gibt nichts Schöneres, als wenn man ein Motorrad restauriert hat, fährt eine Runde zu, setze mich mal mir auf dem Hof, gucke sie an und sage, schön war's.
Das ist das beste Gefühl, was man haben kann. Jetzt, wenn ich in so einem Forum bin, sagen Sie, sollte man sich ja möglichst vorstellen. Das macht das Ganze ja etwas persönlicher. Soll man da schreiben, warum man so sehr diese Schätze auch liebt, seit wann man welche hat und so weiter? Also inwiefern sollte man da Informationen auch über sich preisgeben, damit auch die anderen im Forum wissen, wer ich denn überhaupt bin?
Also man braucht nicht seine ganze Lebensgeschichte oder was man hat zeigen, aber man kann wenigstens mal sagen, hallo, ich bin der Peter A., sage ich mal als Beispiel. Ich komme zum Beispiel aus, sag ich mal, aus Hemmingen, habe jetzt eine Zünde abgekriegt von meiner Oma, das und das und das Modell, sieht so und so aus, hier ist ein Bild. Ich möchte mir die gerne flott machen, möchte mich einbringen ein bisschen im Forum, fragen, das wäre eine vernünftige Vorstellung. Leider im Laufe der Anonymität im Internet, die Leute melden sich an, stellen sich nicht vor und dann geht's los. Kann ich das haben, kann ich das haben, kann ich das haben. Das ist natürlich nicht so unbedingt das, was wir wollen und da greifen wir dann auch immer ein.
Bei uns hat sich jetzt ein Hörer aus Wunsdorf gemeldet. Er möchte wissen, ob denn in einem Oldtimer-Club es dort regelmäßige Treffen gibt. Also ob man da auch ganz persönlich auch mit den Maschinen sich treffen und austauschen kann.
Machen wir in unregelmäßigen Abständen. Wir machen Stammtische. Wir machen abends, bei mir hat sich das seit 7 Jahren angebürgert, bei mir zu Hause immer eine Weihnachtsfeier für einen Kreis von 30 Leuten. Wir machen Ausfahrten, wir machen auch Treffen nächstes Wochenende im Lachen, in Hameln, das Moped-Treffen. Wir treffen uns zum Beispiel unter der Lok, jetzt in Garbsen wieder alle 2 Jahre, da haben wir einen eigenen Stand. Da kann man fragen, kannst du mir mal helfen und ich habe das zu verkaufen. Wir machen eigentlich eine ganze Menge, aber wie gesagt, wir sind eben auch nur Leute, wir sind eben Liebhaber und so viel Zeit haben wir eben auch nicht. Wir können das hier noch in den Raum machen, aber helfen tun wir immer gerne.
Jetzt hat sich ein Hörer aus Basinghausen auch an uns gewendet und zwar auch genau zum Thema Oldtimer Club. Er fragt, wie er denn einen Oldtimer Club in seiner Nähe finden kann.
Da hilft das gute Internet immer weiter und einfach ist es immer ganz gut, wenn man in die Marke eingibt, die man hat und dann gibt man einfach Forum ein und dann kann man einfach als zweites Wort nochmal seine Stadt, seine größere Stadt eingeben, dann kommt man recht schnell dazu. Aber die meisten Foren sind ziemlich groß. Unser Forum geht, sage ich mal, bis nach Österreich, obwohl wir eigentlich nur die Region Hannover machen wollen. Also sehr vielfältig. Wir machen auch nicht nur Zünden ab.
Nun haben wir auch einige Hörerinnen, die sich bei uns melden. Zum Beispiel gerade eine Anruferin aus Bispingen. Sie fragt, ob denn auch Frauen in diesen Oldtimer-Clubs aktiv sind.
Ja, meistens sind es die Frauen von uns Männern. Die machen mit, die kaufen sich mal ein Moped, die hegen und pflegen, unterstützen das. Meine macht das zum Beispiel auch sehr gerne. Da habe ich jetzt eine Honda DAX gekauft. Es gibt auch viele Frauen, die sich mal so anmelden und mal gucken, sind auch einige Aktive bei, ist aber mehr die Minderzahl. Ist eigentlich schade, aber es kommt langsam.
Dabei werden ja auch viele Frauen Erinnerungen an die gute alte Zeit haben, als diese allerersten historischen Mopeds und Motorräder auf den Straßen unterwegs waren. Welche waren denn damals so, wenn man eine Verabredung hatte, besonders begehrt, auch bei den Frauen? Also mit welcher Maschine konnte man als Mann da auch punkten?
Oh, am meisten in meiner Zeit war Ende der 70er, das war eine Kreidler RS, da wurde der Rahmen gleich mattschwarz gemacht, alle Teile verchromt, kurze Sitzbank, M-Lenker, Fuchsschwanz, man glaubt es nicht, wie Manta-Zeiten. Das war das Ding, Zündapp, KS50 Watercoolit, waren die Mopeds überhaupt, also was bei uns in der Szene, so auch in Raum Hannover, in der Region eigentlich so war. Maiko war ein Exoten, Herkules war auch ein bisschen dabei, aber Zündapp und Kreidler, also Kreidler war immer der Mercedes. Wenn man vor der Disco stand, der Kreidler, und dann kamen die Mädels raus, die sind sofort auf den Kreidler gegangen, auf den Zünder. Und dann, naja, Herkules, die sprang immer nicht so gut an, da sind dann die Letzten draufgekommen.
Also das war nicht so gut, wenn man eine Herkules hatte, ja, und sie sprang nicht an, dann hat das Date oder die Verabredung vielleicht auch gesagt, Mensch.
War nicht ganz so schlimm, man soll es nicht so sagen, das sind eben die Vergaser gewesen, speziell von dieser K50 Herkules, aber sag ich, mit neueren Vergasern geht das schon.
damit das heute auch nicht passiert. Wenn man eine Dame des Herzens mitnehmen möchte auf eine Tour, muss man ja auch vorher die Maschine flott gemacht haben und die richtigen Ersatzteile haben. Wo gibt es denn heutzutage überhaupt noch Originalteile?
Originalteile ist ein bisschen selten. Da muss man schon ein bisschen suchen. Und bei Nachbauteilen muss man ein bisschen aufpassen.
Inwiefern aufpassen? Worauf kommt es dabei an?
Ich kann speziell als Zünderspezialist sagen, also die Passgenauigkeit ist nicht so schön. Also Kettenschutz zum Beispiel, wenn sie das verbauen, das ist grausam. Sitzbänke passen nicht und auch die Materialien, wenn sie eine Schwingachse nehmen aus billigen China-Sachen, das ist nicht so toll. Das ist ein Sicherheitsbauteil. Das muss schon ein Original von Riebe sein. Da sollte man was Vernünftiges nehmen. Ich empfehle immer alte Teile, so wie sie gut sind, neu zu verzinken, nochmal nehmen. Es ist besser als jedes Nachbauteil.
Ein Hörer aus Lüneburg hat uns angerufen. Er fragt, woran er denn erkennt, dass die Ersatzteile gut sind, Herr Kienast.
Das ist natürlich eine absolut schwierige Frage. Passgenauigkeit ist bei Nachfertigung nicht unbedingt gegeben. Man muss sie einfach in Betrieb nehmen. Dann wird sich herausstellen, ob sie gut sind oder nicht.
Also man muss entweder jemanden haben, dem man vertraut, der einem das verkauft hat, oder man muss eben auch dann selbst gucken vor Ort und dann erst, wenn man es eingesetzt hat, kann man wirklich hundertprozentig sagen, das ist gut.
Wenn das Teil eingebaut ist, wenn es funktionieren muss, dann stellt man fest, es ist ein gutes Teil. Es kann natürlich auch das Gegenteil eintreten, indem man sagt, was habe ich denn da für einen Schrott erworben, raus damit, irgendwas anderes muss her. Kann genauso gut passieren.
Am Telefon begrüße ich nun eine Hörerin aus Eime bei Gronau. Brigitte Landenberg hat uns angerufen. Frau Landenberg, Ihre Frage bitte.
Ja, es geht darum, wir haben noch eine Quickly aus den 50er Jahren. Und nun wüsste ich gerne, was sowas noch wert ist, weil wir erwägen, die zu verkaufen.
Ja, Frau Landenberg, vielen Dank, dass Sie uns dafür angerufen haben. Wir haben ja Experten hier im Studio, die auch ein bisschen das einschätzen können, wie viel wert etwas noch ist. Jochen Kienast ist hier. Herr Kienast, was schätzen Sie ungefähr?
Hallo, ich grüße Sie. Ja, wie ist denn der Allgemeinzustand? Was können Sie denn dazu sagen?
Ja gut, steht jetzt schon einige Jahre. Mein Mann ist nicht mehr damit gefahren.
Ah ja.
Und gut, sie müsste erstmal geputzt werden, sage ich mal. Ja.
Aber wird sie dann noch anspringen? Wird der Motor dann noch laufen?
Doch, das auf jeden Fall noch.
Aha, das hört sich gut an. Ja, ich gebe Ihnen mal so einen Richtwert von 600 Euro.
Ja.
Weil wenn Sie sagen, es ist dieses Baujahr, dann stufe ich Sie also praktisch so mehr in den Bereich Massenproduktion ein. Das sind so die ersten Fahrzeuge, die seinerzeit rausgekommen sind. Die gibt es also häufiger auf dem Markt zu finden und darum etwas niedrigere Einstufung.
Ja, ist okay eigentlich.
Ja.
Bloß, dass man mal so ein bisschen einen Wert weiß.
Genau.
Nicht, dass man nicht nur über den Tisch gezogen wird.
Genau, ich hoffe, Ihnen weitergeholfen zu haben.
Ja, vielen Dank.
Ja, Frau Landenberg, dann wünschen wir Ihnen viel Glück weiterhin mit Ihrer Maschine, vielleicht auch mit dem Verkauf. Und vielen Dank, dass Sie uns angerufen haben.
Danke auch.
Ja. Am Telefon begrüße ich nun einen Hörer aus Emmertal bei Grunde, Albert Gesemann. Herr Gesemann, Ihre Frage bitte.
Also ich fahre eine KS 80. Und die habe ich mal vor längerer Zeit umgebaut, richtig auf dem TÜV abnehmen lassen, auf 100 Kubikzentimeter. Aber der Kolben ist nicht mehr ganz in Ordnung. Und da habe ich die Frage an den Herrn, kann ich da einen neuen Kolben mit Zylinder bekommen oder aber eventuell mal einen alten ausschleifen lassen? Geht das?
Ja, Herr Gesemann, vielen Dank, dass Sie uns Ihren Fall geschildert haben. Frank Röttger ist bei uns im Studio, Oldtimer-Fan und Experte. Geht das so einfach? Kann man den austauschen, Herr Röttger?
Hallo Herr Gesemann.
Hallo Herr Röttger.
Es geht darum, die 92er Sätze, wenn es ein Originalsatz noch ist, dann ist
ein Originalsatz.
Das ist ein Originalsatz. So, also einen Kolben können Sie noch kriegen, aber einfach Kolben rein und gucken, das geht leider nicht so. Wenn er mal einen Klemmer hatte, dann sollte man...
Dann müsste ich auch den Zylinder mit neu haben.
Nein, erstmal sollte sich den einer mal angucken, mal ausmessen. Und ich würde Ihnen einfach mal empfehlen, nächstes Wochenende in Lachem bei Hameln vorbeizukommen. Da ist ein 50er-Treffen, da finden Sie jede Menge Leute.
Ja, Lachem, da komme ich doch her. Ich
ja, bitte. Da sehen Sie mal zu, dass Sie nächsten Sonnabend da sind. Wir fahren am Sonnabend alle hin. Da werden Sie uns finden.
In Lachem?
In Lachem, ja. Fragen Sie einfach nach Frank.
Können wir ja da weitersprechen. Und
nach Frank Röttger, das kriegen wir schon hin.
Gut, ich würde den Kolben auch gleich mitbringen daher.
Den Zylinder auch.
Den Zylinder auch,
ja. Dann gucken wir nach.
Das wäre nächsten Sonnabend von...
Das geht morgens los ab 10. Steht auch im Internet bei uns drin.
Alles klar.
Kein Problem.
Internet wäre zünderforum.de.
Zünderforum.de, ja, da steht es drin, unter Treffen.
Ja, schönen Dank.
Ja, Herr Gesemann, vielen Dank für Ihren Anruf.
Danke.
Bei manchen Fahrzeugen müssen ja auch die Motoren überholt werden. Eine Hörerin aus der Nähe von Gleidingen fragt jetzt, ob sie denn auch so einen Motor einschicken kann. Also da kann ja kein Laie ran. Kostet das ziemlich viel, wenn man da einem Experten diesen Motor nahelegt, oder kann das auch jeder normal aufbringen?
Also ich kann zu dem Thema Folgendes sagen. Ein Quickly-Motor, der jetzt offiziell in einer Fachwerkstatt überholt wird, liegt bei ungefähr 1.000 bis 1.200 Euro. Das sind natürlich dementsprechende Stundenlöhne. Wenn ich einen Motor bzw. wenn wir einen Motor aufbauen für uns im Freundeskreis, dann liegt das beim Materialwert von ungefähr 200 Euro. Also man sieht schon, welche Spanne dazwischen liegt. Aber Sie haben natürlich dann auch die Gewähr bei einem Händler und sind dann vielleicht auf der sicheren Seite.
Herr Balczarek, sind Sie so ein echter Motorrad- und Moped-Fan und lieben so die Schätzchen von früher?
Ja, natürlich. Bin damit groß geworden.
Wie viele haben Sie inzwischen? Haben Sie da eine Sammlung? Oder?
Also ich habe keine Sammlung mehr. Ich habe praktisch nur noch die Produktion aufrechterhalten dieser Verkleidungen, die wir damals gebaut haben. Und habe seinerzeit auch alle Versuchsmaschinen, die wir hier hatten, abgegeben, weil eine Sammlung für mich nicht in Frage kam.
Jetzt können Sie aber doch nicht ganz von lassen. Was ist denn das Besondere so? Warum lieben Sie denn auch so diese historischen Motorräder und Mopeds?
Ja, das ist Technik von damals. Heute ist alles digitalisiert. Sie können da kaum noch was dran machen. Früher konnte man noch Vergaser einstellen, Zündungen einstellen. Heute ist das alles vorbei. Nicht an den neuen Geräten geht das gar nicht mehr. Ne?
Herr Balczarek, und wir haben ja heute hier auch in unserer Sendung Oldtimer-Experten sitzen, die sich auch sehr gut damit auskennen. Ja. Welche Frage haben Sie denn an unsere Experten?
Die Experten hätte ich die Frage, ob heute noch Interesse besteht, überhaupt Fahrzeuge aus der damaligen Zeit nachzurüsten mit Verkleidungen, die wir damals mal gebaut haben. Für mich ist es wichtig, ob ich diese Produktion jetzt weiterhin aufrechterhalten kann in ganz kleinem Rahmen oder ob wir das dann über kurz oder lang doch mal einstellen. Das wäre dann an sich schade, wenn wirklich noch Bedarf sein sollte.
Ja, gut, das wollen wir natürlich klären. Es gibt ja auch viele Foren, wo man sich austauschen kann. Es gibt Oldtimer-Clubs, wo man eben auch genau fachsimpelt über diese Dinge. Und es liegt ja auch im Trend mittlerweile, dass man sich auch genau diese Raritäten wieder herrichtet. Ja. Frank Röttger ist hier im Studio unser Oldtimer-Experte. Ja. Was sagen Sie? Macht das noch Sinn? Lohnt sich das?
Hallo, Herr Balczarek. Auf jeden Fall lohnt sich es auf jeden Fall, weil wir sind selber ein Szeneforum unter zünderforum.de. Da kommen immer wieder Fragen nach Nachfertigung, Scheiben, Verkleidungshalter und alles Mögliche. Ich bin auch sehr viel in anderen Foren unterwegs und es ist doch eine erhöhte Nachfrage. Also das würde ich auf jeden Fall weitermachen, weil das eine Bereicherung ist, weil diesen Importkram tut man sich nicht richtig einen Gefallen, wenn man das kauft.
Ja, Herr Balczarek, dann bedanken wir uns für Ihren Anruf und wünschen Ihnen natürlich noch viel Spaß und Freude weiterhin auch mit diesem außergewöhnlichen Hobby. Lassen Sie uns zum Schluss noch einmal genauer über die Zukunft der Oldtimer-Szene sprechen. Warum boomen denn gerade jetzt historische Zweiräder so stark, Herr Kienast?
Also ich habe keine Erklärung dafür. Ich stelle nur immer wieder fest, wenn ich mit einem meiner Teile unterwegs bin und irgendwo anhalte, habe ich dann einen regelrechten Auflauf. Also es liegt wahrscheinlich daran, dass die Leute sich an ihre Jugendzeit erinnern, dass sie die Geräusche einschätzen können. Ja, und dass sie einfach von der Optik schön sind. Das ist halt diese Teile gefallen. Während, wenn man heutzutage auf die Straßen guckt, es fährt ja irgendwie nur Plastik in der Gegend rum. Die Radau machen, die umgebaut werden. Ja, das ist halt so meine Einschätzung.
Die Nachfrage ist also zurzeit sehr groß. Viele fühlen sich in ihre Jugendzeit wieder zurückversetzt. Führt das denn auch zu einer Preissteigerung? Das ist ja normalerweise das Marktgesetz, was von vielen verlangt wird und gekauft wird. Das ist dann eben auch beliebt und dann ist die Nachfrage so groß, dass vielleicht auch das ein oder andere Ersatzteil oder die ein oder andere Maschine rar wird. Sind die Preise sehr hoch?
Es kommt immer darauf an, wie Jochen schon sagte, auf das Modell und bestimmte Sachen. Wie zum Beispiel Originaltanks können Sie bei Zündapp nicht mehr bezahlen. Das ist ein Wahnsinn. Deswegen ist Restauration immer eine Möglichkeit. Ich sehe das eigentlich auch mehr, wie gesagt, die meisten Leute sind nicht zufrieden mit der Zukunft im Moment. Früher war alles besser, sagt man sich. Und da gehörten auch die einfachen Mopeds dazu, wo man mit fuhr, die reparierte man am Straßenrand. Das war alles einfache Technik, hat ein bisschen geknattert. Das ist ja eine Wertanlage. Und wenn Sie so ein Moped in Originalzustand stehen lassen, die wird nicht weniger werden. Es werden ja immer weniger. Und der Wertzusatz ist natürlich enorm.
Also da gibt es eben auch eine breite Spanne auf dem Markt. Man muss eben auch vor allen Dingen versuchen, nicht an ein schwarzes Schaf zu geraten dabei. Herr Kienast, meinen Sie, der Trend wird weiter anhalten, dass auch in Zukunft, in den nächsten Jahren, solche historischen Mopeds und Motorräder weiter stark gefragt sind?
Also ich denke mal, der Trend wird anhalten. Wir haben ja auch ein bisschen Zuspruch in unserem Club. Also es kommen neue Leute dazu, die interessieren sich, die möchten kaufen. Woran es liegt, kann ich jetzt nicht sagen. Wahrscheinlich sind sie von uns infiziert, weil wir erzählen ja auch regelmäßig über unsere Ausfahrten, über unsere Urlaubsfahrten und so weiter und so fort. Ja, ich könnte mir Folgendes vorstellen. Leute, die früher in ihrer Jugend damit zu tun hatten, die die gesehen haben, die sind heute mittlerweile, ja, die stehen im Berufsleben, verdienen Geld und erfüllen sich halt ihre Träume. Und insofern, denke ich mal, wird das immer weitergehen.
Wollen sich denn inzwischen auch viele Frauen ihre Träume noch erfüllen in Sachen historisches Moped und an damals sich erinnern, an das erste Date, die erste Verabredung mit so einem Moped?
Oh ja, auch wir haben in unserem Club mehrere Frauen dabei, die auch eigene Maschinen besitzen, die auch gerne mit uns mitfahren. Also wir warten natürlich immer auf Neuzugang. Also wir sind schon sehr stark daran interessiert, dass wir noch ein bisschen mehr Bewegung in die Materie bringen. Gerne doch.
Ein Hörer aus Sieke bei Bremen hat sich jetzt bei uns gemeldet und er möchte wissen, ob er denn, wenn er Mitglied in so einem Club werden sollte, in einem Oldtimer-Club, ob er da Beiträge bezahlen muss, Herr Röttger. Wie sieht das bei Ihnen beispielsweise aus?
Wir sind ein privater Club. Wir nehmen keine Gelder oder irgendwas. Ich bezahle das zum Beispiel selber, wie Jochen auch. Es gibt natürlich andere Clubs, die nehmen irgendwie Gelder oder Spenden oder so ein Kram. Da distanzieren wir uns einfach von. Wir machen das rein aus privat. Wir sind nicht am Profit orientiert. Das ist reine Liebhaberei. Manche würden sagen, in der heutigen geldgeilen Zeit einfach bekloppt. Das ist, so sind wir eben.
Aber das spricht ja auch dafür, dass Sie die gute, alte, einfache Zeit, die Sie eben beschrieben haben, genau auch weiterleben auf Ihre Art. Bleiben wir beim Thema Geld. Dazu hat uns nämlich jetzt auch ein Hörer aus Walsrode angerufen. Er möchte wissen, wie viel wert heutzutage ungefähr eine Sammlung historischer Mopeds ist.
Da muss man natürlich die Anzahl der Mopeds wissen. Da sollte man die Marken der Mopeds wissen, den Allgemeinzustand. Es gibt Sammlungen, die sind, was weiß ich, 1.000 Euro wert. Und es gibt Sammlungen, die sind 50.000 Euro wert. Man kann es nicht pauschal sagen.
Ja, Herr Röttger, welches historische Zweirad ist Ihr absoluter Liebling? Das können Sie uns zum Schluss nochmal verraten.
Eigentlich habe ich zwei hier, muss ich sagen. Eigentlich ist die KS50 Waterkuhle. Zünder war immer so mein Traum. Deswegen habe ich heute auch noch eine und die 80er auch noch. Und der zweite Meilenstein war eine RD350 LC. 1980 kamen die raus. Das war die Rakete überhaupt. Ich habe selber heute wieder eine restauriert. Und ganz ehrlich, ich möchte sie gegen keine neue tauschen.
Herr Kienast, geht Ihnen das auch so? Haben Sie so eine Maschine, wo Sie sagen, die gebe ich einfach nicht mehr her, die wird hier bleiben?
Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Ich bin der absolute NSU-Max-Fan und ich habe also eine 250er Max und von der würde ich mich nie trennen. Da würde ich also lieber meine 29 anderen abgeben, aber diese Max, die würde bei mir stehen bleiben. Wobei, Zünder wird mir auch sehr schwer fallen, die abzugeben.
Also eine Liebe fürs Leben haben wir heute gelernt. Das sind historische Mopeds und Motorräder. Vielen herzlichen Dank, Herr Röttger und Herr Kienast, dass Sie heute zu uns ins Studio gekommen sind. Das war der Ratgeber auf NDR1 Niedersachsen zum Thema historische Motorräder und Mopeds. Ich hoffe, dass auch Sie die Fahrt mit einem kultigen Zweirad schon bald einmal wieder genießen werden oder es in diesem Sommer schon längst getan haben. Hier hören Sie gleich die 21-Uhr-Ausgabe von Aktuell und danach die Sendung Traumhaft. Auch das passt ja zu unserem Thema heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Regine Stünkel.